Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier Zeugnis geben darf. Wir dürfen immer von der Freude und von all dem, was uns berührt, Zeugnis geben. In dem Lied ist eigentlich schon fast mein ganzes Lebenszeugnis enthalten. Also da ist ganz viel drinnen von dem, warum ich hier bin, ja. Und zwar ist das die Mutter Gottes, ja. Also ohne die Mutter Gottes wäre ich sicher nicht hier. Ja, also ohne die Mutter Gottes wäre ich kein Priester geworden. Wie es dazu kam, werden wir jetzt im Laufe auch meines Zeugnisses noch hören. Also ich bin, wie soll man sagen, ich stelle mich immer gern vor als eine pikante Mischung. Also eigentlich soll es mich fast gar nicht geben, ja, weil das irgendwie fast unmöglich ist, dass diese zwei Nationalitäten zusammenkommen. Ich bin zur Hälfte Wiener, ja, also das goldene, gemütliche Wiener Herz, auch der Raunzer, der Wiener. Und zur anderen Hälfte bin ich dieser stolze und starke Tiroler. Ja, dieser, der wirklich gern was auf sich hält und so. Und noch dazu ein Bergdorf-Tiroler, ein Osttiroler. Nicht zu verwechseln, gell, mit den Nordtirolern und schon gar nicht mit den Kärntnern. Die Südtiroler hätten wir sehr gerne bei uns, aber das hat irgendwie nicht funktioniert dann, gell, nach dem Krieg. Und ja, es gibt das Wort Tirolisch Leorns. Das hat jeder Tiroler im Herzen, auch ich. Die Wirklichkeit schaut leider ein bisschen anders aus, aber das macht nichts. Gottes Liebe geht ja immer über die Grenzen hinweg. Und ja, so war mein Vater, wie soll man sagen, 60.000 Kilometer unterwegs, bevor meine Mutter eingewilligt hat. Ja, müsst ihr euch vorstellen, wie unzählige Wochenenden er hinausgepilgert ist, immer nach einer langen Arbeitswoche. Durchaus auch mit Überstunden, hat er sich am Freitag am Abend ins Auto gesetzt. Er war sehr gerne Auto gefahren, sonst steht man das, glaube ich, nicht durch. Dann düst er hinaus 5 Stunden nach Karlsham, Großglockner, um dort meine Mutter zu treffen und ihr dort nach und nach den Hof zu machen. Sie, eine tiefgläubige Frau, Religionslehrerin, betreut auch damals schon von einem heiligmäßigen Priester, dem Pfarrer Plattl. Es wäre gut möglich gewesen, wenn mein Vater nicht auf den Plan getreten wäre, dass sie vielleicht Ordensfrau geworden wäre. Ich glaube es schon. Also sie ist mir ja auch geistig bis heute ein großes Vorbild. Sie ist eine unglaublich innerliche Frau. Sie hat eine unverwechselbare und unaustauschbare Beziehung zu Jesus und zu Maria. Also das wird mir mein Leben lang eine Motivation sein. Also allein, wenn ich sie sehe, merke ich, das ist gewaltig. Ja? Also du spürst die Nähe Gottes. Und also es ging gut aus, sagen wir es mal so. Also mein Vater war ja nicht nur Wiener, sondern er war auch, wie soll man sagen, ein bekennender Atheist. Und er wollte meine Mutter wegbringen vom Glauben. Ja? Er wollte das alles ausreden. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da für Welten aufeinander gekracht sind. Also nicht nur die Nationalität, sondern auch die Glaubenswelt. Naja, aber da hat er sich geschnitten, weil wer sich mit ihm anlegt, der wird selbst bekehrt. Und genau so war es. Es hat halt gedauert, 2,5 Jahre, diese Durchsäuerung, bis wirklich Jesus auch sein Herz berührt hat, durch das Durchhaltevermögen meiner Mutter. Sie hat nicht locker gelassen, ihn und seine ganzen typischen Argumente zu entkräften. Eines der stärksten Argumente war natürlich immer dieses: Du haust von außen drauf. Komm einmal rein und schau dir das von innen an. Versuch von dem, was du bemängelst, von innen heraus zu verändern. Und dann reden wir weiter. Und das hat ihn bewegt, weil er war immer ein Mann, und dafür schätze ich ihn, der Aufrichtigkeit. Er ist ein sehr ehrlicher, wahrer Mann. Also wozu er steht, dazu steht er mit ganzem Herzen, inklusive Handschlagqualität. Und das hat ihn nicht losgelassen. Da hat sich gedacht, na, eigentlich stimmt das. Also ich hau da so von draußen drauf. Wie es in der Kirche aussieht, weiß ich eigentlich nicht. Und dann war noch, das möchte ich nicht missen, euch zu erzählen, dann gab es noch ein wunderschönes Eingreifen Gottes. Und zwar, um euch auch nur mitzugeben, wir dürfen keine Gelegenheit auslassen, um zu schauen, wie Gott wirkt. Gott wirkt durch alle Menschen hindurch, selbst durch welche, die fern sind und was auch immer. Das ist für ihn alles kein Problem. Überhaupt kein Problem. Diese Menschen zu nutzen als Werkzeuge. Mein Vater hat einen atheistisch-agnostischen Vater gehabt, 1910er Jahrgang, das sind schwierige Jahrgänge. Der hat als Kind den Ersten Weltkrieg erlebt, ganze Woche, drei Wochen lang nur Krautsuppe, alles Mögliche, dann den Zweiten Weltkrieg erlebt, also da bist du vom Leben sehr gezeichnet. Der hat sein Leben lang geglaubt, es kommt der nächste Krieg, und an Gott konnte er nicht mehr viel glauben. Er war sehr intelligent, und er hatte zu meinem Vater aber keine gute Beziehung. Die beiden konnten nicht gut miteinander, sie waren auch viel zu weit auseinander. Sein Vater war viel, viel, viel älter, konnte ihm nicht gut Vater sein. Aber es gab auch diesen einen Moment. Also meine Mutter hat meinen Vater einmal im Zuge irgendeiner religiösen Veranstaltung in Wien besucht, und da konnte er sie offenbar ein paar Stunden sehen, also mein Opa, ne? Und diese paar Stunden haben gereicht. Und dann hat er in einem entscheidenden Moment, gab es dieses berühmte Vater-Sohn-Gespräch. Ne? Da hat es dann wirklich so geknistert, und mein Vater hat eben schon, also offensichtlich meinem Opa kundgetan, naja, also er liebt meine Mutter halt schon, und sie weiß aber nicht, was er da machen soll mit diesen großen Differenzen und diese riesigen Unterschiede, und wie macht man da. Und dann nimmt ihn mein Opa beiseite und sagt so, jetzt hör mir mal genau zu. Wenn du diese Frau heiraten willst, dann musst du ihren Glauben teilen. Du musst ihren Glauben teilen. Sonst ist sie wie eine Rose, die verblüht. Und das willst du und das kannst du nicht verantworten. Also entweder du beschäftigst dich mit dem, was sie ausmacht, mit dem, was sie wirklich erfüllt, oder du lässt es bleiben. Und das hat ihn wirklich getroffen. Da hat er dann gewusst, nein, er hat sich eigentlich eh schon über die Jahre damit beschäftigt, und es ließ ihm eh keine Ruhe mehr, und dann wusste er mit diesem letzten Tritt seines Vaters förmlich, nein, er muss diesen Schritt tun. Er muss sich wirklich jetzt mit dem Glauben meiner Mutter auseinandersetzen, und von dem Moment hat es Klick gemacht. Und sie haben große Fortschritte gemacht, ihm quasi wirklich sich auch näher kennenlernen, und er hat sich auf den Glauben eingelassen. Er ist wieder in die Kirche eingetreten, er hat sich firmen lassen, und dann haben sie geheiratet, und er ist dann in unserer Heimatpfarre in Wien, in Stachand, haben sie ihn gleich zu einem PGR gemacht, ne, für die Jugendlichen gleich mal eingesetzt, ne, damit er das gleich mal erfährt, was das bedeutet. Ne? Und dann hat er das verstanden. Ne? Er hat verstanden, was meine Mutter eben gemeint hat mit dem. So, na, setz dich mal von innen aus ein. Und hat er gleich einen Backen, damals gab es ja noch viele Jugendliche, hat er einen Backen Jugendliche gleich gehabt, mit denen hat er sich 2-3 Mal zum Fußballspielen und Radfahren treffen in der Woche. Und hat er gemerkt, was das für ein Gewicht ist. Dass das nicht so einfach ist. Ja, das mal so als Background. Ich habe noch 4 Geschwister, einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und 2 jüngere Schwestern. Und wir sehen, dass ich hatte das Glück, in einem gläubigen, traditionell gläubigen Haus aufzuwachsen in Wien, in einer Wohnung. Wir haben immer auf sehr engem Raum gelebt. Das hat uns überhaupt nicht gestört. Also, falls irgendwo bei euch Enkelkinder sind, die sich aufregen und sagen, ich habe kein eigenes Zimmer. Ja, das hatte ich nie. Ja, und es hat mich auch nie gestört. Also wir haben zu 5 auf 18 Quadratmetern geschlafen. Und das war kein Problem. Da haben genau nur 2 Stockbetten und ein normales Bett Platz. Ein kleiner Schreibtisch in der Ecke, bei dem wir uns abgewechselt haben, wer dort Aufgabe macht. Es geht alles. Alles kein Problem. Ein Schreibtisch war im Schlafzimmer meiner Eltern. Die haben das zugelassen, dass wir dort auch lernen können. Es ging sich alles nicht aus sonst. Man muss improvisieren, und das funktioniert alles, und das wissen viele von euch sicher genauso gut. Man muss sich einfach arrangieren, da geht sehr viel, und man wächst zusammen, man ist Familie. Das war eben das hohe Gut, von dem ich bis heute zehre. Ich habe Familie erleben dürfen, wir haben natürlich auch, also wir haben genauso unsere Streitigkeiten gehabt, wir haben Krisen gehabt, das gehört alles dazu. Es war keine rosige Familienzeit, ich würde sagen eine normale. normale Familie mit Auf und Ab, mit allem, was dazugehört, aber eben das Glück, der Herr hat uns begleitet, geführt und das hat mit Sicherheit einen großen, großen Grundstock gelegt für mich. Ich war schon früh Ministrant mit meinen Geschwistern. Wir haben das durchaus gern gemacht, nicht immer gleich gern, aber ja, mit ein bisschen Rückenwind der Eltern und Motivation sind wir schon viele Jahre ministrieren gegangen. Und dann, nach der Firmung, ja, wie könnte es anders sein, das Austrittssakrament, das sage ich mittlerweile als einer, der selber Firmengruppen begleitet und unter dem sehr, sehr leidet und ich setze alles daran, um das zu ändern. Wir müssen da umdenken, das geht so nicht. Wir können nicht arbeiten auf Sakramentenbasis und dann verschwinden die Jugendlichen, wenn wir sie gefirmt haben. Die empfangen den Heiligen Geist und dann weg. Und bitte, Mann, irgendwas stimmt da nicht. Also wir müssen da wirklich, ich setze mich da auch sehr penetrant ein, würde ich sagen, für eine Erhöhung des Firmenalters. Ich glaube, es ist nicht klug, sie mit 13, 14, 15 zu firmen. Da ist man einfach noch nicht, da greift es nicht. Und das kann ich durch mein eigenes Lebenszeugnis, kann ich das belegen. Ich war genau in dem Alter auch, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich musste dorthin gehen und danach war ich weg. Und zwar sowas von weg, für Jahre. Und dann kam wirklich auch diese Zeit, wo ich wirklich auch mit Gott weniger zu tun hatte. Und zwar deutlich weniger. Ich war ein typischer Jugendlicher, der seinen Weg gesucht hat, seine Identität gesucht hat, Sinnsuche. Und so kam ich auf Abwege. Ich war ein großer, wie soll man sagen, ich kam dann in so Gruppenverhältnisse. Teenager suchen oft ihresgleichen. Und ja, wie soll man sagen, meine Schwäche war dann bald mal auch so dieses Anerkennungsding. Das ist in Familien hat man das oft, wenn man mehr Kinder hat und so, dann kommt man sich oft nicht wahrgenommen vor. Mein Vater hat sich sehr bemüht, für alles zu sorgen, dass wir halt quasi ökonomisch und so durchkommen, aber er war emotional oft nicht anwesend. Das hat mir gefehlt. Somit hatte ich eine große Leerstelle und die habe ich begonnen, nach und nach mit allem möglichen Zeug zu füllen. Das ist das, wovon ich in der Predigt gesprochen habe heute, wer noch aufgepasst hat. Da sind die Götzen hineingekommen, die meine Beziehung zu Gott komplett verstellt und unmöglich gemacht haben. Und da sind ein Haufen Götzen eingezogen, alles Mögliche. Ja? Also Stolz, ihr würdet mich nicht wiedererkennen, wie ich da früher war. Ich war ein unglaublich stolzer Mensch. Ich konnte herablassend sein. Ich war in so einer Gruppe, wir haben über andere geschimpft und gemobbt. Wir haben, weiß ich nicht, alles Mögliche getrieben. Ich war da überall mit dabei. Ich gebe das ehrlich zu, das ist ein Teil meiner Vergangenheit. Ich hatte dann später auch noch lange Haare, ich wollte Rockstar werden, bin Musiker. Und auch das, riesiger Geltungsdrang an der ersten Stelle. Gell? Das ist alles so dieser große Schrei nach Aufmerksamkeit. Und natürlich auch ein Bereich, für den ich sehr brenne, ihn vor allem jungen Leuten gut zu vermitteln, ist der Bereich Beziehungen, Sexualität. Ja, also das ist auch ein großes, großes Thema für die jungen Leute. Ich leide sehr darunter, wenn ich sehe, wie früh sie sich da in Beziehungen stürzen, in eine Intimität, die ihre Herzen zerreißt. Kennt ihr das? Kennt ihr diese jungen Leute? Man sieht ihnen das förmlich an. Die haben mit 18 schon so ein kaputtes, vernarbtes Herz. Und das gilt für Burschen wie Mädels gleicherweise. Ja? Weil mir hat mal jemand erklärt, ja, ein Bursche kann sich abputzen. Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Für den ist es, also es gilt das Wort des Herrn, wo die Vereinigung zwischen Mann und Frau geschieht eine Vereinigung in allen Ebenen des Daseins, Körper, Geist und Seele. Die Herzen verschmelzen zu einer Einheit, Fleisch verschmilzt. Und wenn du das auseinanderreißt, schaut euch mal einen zerrissenen Fleischblock an, das schaut furchtbar aus. Könntest mal da in eine Ding schauen, in eine Fleischerei, aber selbst die machen das sauberer, als was da geschieht in den Herzen der Jugendlichen. Deswegen wirklich keine Chance vermissen, den jungen Leuten zu erklären, gütig zu erklären, dass sie da wirklich, es geht nicht darum, ihnen irgendetwas zu verbieten. Das ist nicht das Ding. Gott hat die Sexualität und Beziehung so wunderbar gemacht, so schön. Aber weil es so schön ist, braucht es diesen sicheren Rahmen, es braucht den Schutz, sonst wird viel zerstört. Ich bin in die Falle getappt, ich habe mir nicht nur eine Hand verbrannt, sondern beide. Ja, also ihr seht hier ein gebranntes Kind. Ich kenne die Wunden dieser Laster und ich preise den Herrn, dass er mich da rausgeholt hat. Ja, es war wirklich schmerzhaft, viel gelitten, bis ich drauf kam, dass ich an den falschen Quellen suche. Es sind so diese vergifteten Brunnen gewesen, zu denen ich immer wieder hingekommen bin. Ich bin mir vorgekommen wie die Frau am Jakobsbrunnen. Gell? Immer wieder muss sie hingehen in der sengenden Hitze. Sie geht dorthin, wo das Wasser ist, das sie ja doch nicht satt macht. Und genau so ist es mir gegangen. Immer wieder bin ich diese Partys gegangen, habe meine sogenannten Rockfeste da vorbereitet, sinnbefreit, auf der Suche nach Anerkennung, nach tiefer Erkenntnis, dass mich wer wahrnimmt. Und dann kam sie, Gott sei Lob und Dank. Und das war kurz vorm Absturz. Ich hatte schon Leute, jawohl, das können wir schon machen. Weil es war knapp. Jetzt war ich nämlich wirklich schon mit Leuten unterwegs. Ich war immer auf der Suche nach so, ich habe mehrere Bands gehabt, auch Soloprojekte. Ich war immer auf der Suche nach so richtigen Leuten, mit denen man halt durchstarten kann. Denn ihr müsst wissen, in Österreich kann man nicht so einfach Musiker werden. Da musst du zum einen sehr, sehr gut werden und du musst zum anderen die richtigen Connections haben. Also es ist in Österreich wahnsinnig schwierig, erfolgreich zu werden. Und ich würde sagen, ich habe dann ganz zum Schluss eben, wo es gefährlich wurde, hatte ich zwei Leute, die dieses gewisse gefährliche Etwas mitgebracht haben. Ja, also die haben wirklich was von dieser, ich würde fast sagen, dämonischen Anziehungsfähigkeit gehabt, die du brauchst, um in diesem Bereich wirklich erfolgreich zu werden. Die Musikbranche ist genauso wie die Filmebranche durchzogen von Satanismus und von allen möglichen anderen Sachen. Der Teufel ziemlich fest seinen Fuß drinnen, dessen müssen wir uns ganz bewusst sein. Wer mir das nicht glaubt, schaut sich bitte gleich gerne einmal die Lieder von unzähligen Liedern an, die Texte. Schaut euch mal an, was die da schreiben. Das ist furchtbar. Und das ziehen sich die Jugendlichen, auch ich damals, wir ziehen uns das rein. Ja, da braucht mir doch niemand erklären, dass dieser Text nicht etwas mit dir macht. Schlimmer wird es noch, wenn du das Ganze auf der Leinwand siehst, also wenn du Filme schaust und alles Mögliche, das wisst ihr auch. Heutzutage gibt es so viel Müll, den man sich da anschauen kann, und das bleibt noch viel länger. Also wir haben wirklich einen Auftrag, ich möchte ein Plädoyer auch heute halten, aufmerksam zu sein, wo können wir die jungen Leute sensibilisieren, hier gut umzugehen mit den Medien, sowohl mit der Musik als auch mit Filmen. Es gibt auch sehr gute Filme. Ja, also ich will nicht immer nur da die Krise aufzeigen, es gibt sehr gute Lieder, es gibt gute Filme, aber die sind im Verhältnis, ja, ist eine Verhältnisfrage zu dem Dreck, der da herumschwirrt. Also das ist in meinen Augen ein Verhältnis von, kennt ihr diesen großen Müllberg, der da im Pazifik herumtreibt? Leider Gottes, ja, der ist so groß wie ein Kontinent. Ja. Sowas haben wir im Internet, so viel. Und eine kleine Insel mal da und dort sind guter Content. Das heißt, die Aufgabe der heutigen Zeit in meinen Augen ist, wir müssen Wegweiser sein. Wir sind die Verantwortlichen für die junge Generation. Wir müssen ihnen zeigen, wo die Oasen sind. Es gibt einen Haufen Wüste, einen Haufen Ort, wo du stirbst, seelisch, biologisch, geistig. Aber es gibt auch die Orte, und ich würde sagen, hier ist auch einer, wo du zum Leben kommst. Und da müssen wir die Menschen hinbegleiten, auch durch unser Zeugnis. Durch unser Zeugnis. Ja, und dann habe ich diese zwei Kandidaten quasi da gefunden und in mir begann mein Herz zu rebellieren in einer Weise, wie ich mich bis heute daran erinnern kann. Das ist unglaublich. Ich hatte ja kaum mehr Kontakt zu meinem Herzen. Das war ja schon alles geplättet und ich war unsensibel. Aber es hat noch einen letzten Aufschrei gemacht und gesagt, nicht mit denen, schau, dass du wegkommst. Das ist deine letzte Chance. deine letzte Chance. Wenn du mit denen beginnst, jetzt wirklich da unterwegs zu sein, dann wird es übel für dich. Und Gott sei Dank, die Rettungsmission der Mutter Gottes hat schon begonnen gehabt. Und beim Friedensgebet 2011, im November, glaube ich, war das, hat sie dann den Anker in mein Leben geworfen. Ja, und zwar wirklich und stark durch das Lebenszeugnis eines meiner besten Freunde derzeit. Er ist selber Musiker. Also wer konnte mir natürlich besser Zeugnis geben, einem Musiker, als ein anderer Musiker? Also auch da achtsam sein. Welche Gabe hast du? Du kannst oft für denjenigen, der ähnliche Gaben hat, ein guter Zeuge sein, weil der versteht dich dann. Der versteht dich durch die Art und Weise, wie du sprichst, durch dein Leben. Und er hat mich durch sein Lebenszeugnis, er war schon bekehrt, er kannte schon Jesus, er war schon erfüllt vom Heiligen Geist. Und damit konnte er mich abholen. Er konnte mich genau abholen. Und ich kann mich nur erinnern, er hat mich nach der Probe für dieses Friedensgebet, man hat mich damals geködert, sing doch mit, da gibt es eine Riesenfeier im Stephansdom, wir brauchen noch Sänger. Gar nicht das so wahrgenommen, dass das eigentlich eine religiöse Veranstaltung ist. 6 Stunden lang wird der Herr gepriesen und man dachte, okay, ja, ich singe mal gerne mit in so einem Chor, das habe ich immer gern gemacht, auch in meiner Zeit der Gottferne. Ich war immer Musiker, war immer offen für Musik. War wunderbar eingefädelt. Und dann wirklich nach dieser Probe nimmt mich der Freund halt mit und gibt mir sein Lebenszeugnis und mich trifft es mitten ins Herz. Mitten ins Herz. Und ich spüre, jetzt scheiden sich die Geister, jetzt habe ich die Chance, gehe ich da oder gehe ich da. Nach einer Woche quasi Bedenkzeit habe ich gemerkt, ich muss Nägel mit Köpfen machen. Und da ist mein Vater in mir stark geworden, so dieses, ich werde mich sicher nicht davon schleichen von der Situation mit den beiden, ja, weil die rechnen, die haben schon damit gerechnet, dass wir jetzt Album aufnehmen, dass wir nach Kalifornien gehen und dort in Amerika so richtig einen drauf machen. Und in dieser Startphase waren wir. Ne? Und damit musste ich da einen klaren Cut setzen. Sagen, nein, das geht sich nicht aus. Und da haben wir gedacht, ich muss in die Höhle des Löwen gehen. Genau dorthin, wo ich überhaupt nicht hin will. Aber ich muss ihnen klar machen, dass ich da nicht mehr mitmachen kann. Und dann habe ich mir einen Termin ausgemacht, bin eben hin. Gott hat es so gefügt. Ich habe vorher gebetet schon irgendwie und einen Freund eben gebeten, dass er auch betet. Und der Herr hat viel Rückenwind, Gott sei Dank, geschenkt, viel Gnade. Und so habe ich nicht beide auf einmal getroffen, sondern zuerst den einen, dann den anderen. Und so konnte ich zuerst mit dem einen das ausdiskutieren, habe ihm das versucht einfach darzulegen. Die Reaktionen waren sehr spannend. Ja, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Das war eine große Überschrift dieses Abends damals. Der Erste, der hat das irgendwie sich alles angehört und dann hat er versucht, mich so richtig teuflisch noch zurückzuholen. Er hat gesagt, so alles klar, ich verstehe dich schon. Hey, aber pass auf, schau, lass doch nicht gleich alles fallen. Komm, wir machen doch noch was und so. Ne? Und ich habe aber gespürt, nein, ich darf ihm hier nicht die Hand noch weiter reichen. Ich habe gesagt, nein, nein, das wird nichts mehr. Es wird nichts mehr. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben und haben uns angeschaut, ganz klarer Blick in die Augen, gescheiten Händedruck und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich frei von ihm. So, dann kam der andere und das war ein kurzes Intermezzo. Dem habe ich halt auch das versucht zu erklären. Der hat mich abgekattet und hat gesagt, spinn dich aus, Bernhard, in 2 Wochen sehen wir uns wieder, wenn du mit deiner Spinnerei hier am Ende bist. Also der hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Und damit wusste ich noch viel mehr, dass das gut ist, dass ich wegkomme. Es waren keine Freunde, keine guten Freunde. Und ich habe gesagt, du wirst mich nicht mehr sehen. Und er so, ja, schauen wir mal. Und dann, meine Lieben, wir haben kurz vor Adventbeginn, ja, dann wurde es dunkel in mir. Das war heftig. Also so wie ich mich von den beiden getrennt hatte, kam eine riesige Finsternis über mich. Ja, also so wie als hätte der Teufel jetzt noch einmal gesagt, Sana, du brauchst jetzt aber nicht glauben, dass du mir einfach so durch die Lappen gehst. Ja. Und dann habe ich eine riesige Dunkelheit, wie eine Art Depression erfahren bis zu Weihnachten. Tag für Tag gegangen. Gott hat mir, wie gesagt, diesen Freund schon auf die Seite gestellt. Er hat mich begleitet und schon für mich gebetet. Also es war Licht und Schatten nah beieinander. Und dann eben jetzt wirklich, das möchte ich echt erwähnen, dann kommt der 24. Abend, ich bin bei meiner Familie, mir geht es wie gesagt nicht gut, innerlich große Finsternis und dann ist dieser Abend und wir singen einfache Lieder, Weihnachtslieder Und auf einmal spüre ich, wie durch die ganze Finsternis ein Licht in mein Herz strahlt. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gewusst, was Weihnachten ist. Das ist Weihnachten. Also alles andere ist eigentlich eine Hilfe und ein Weg dorthin. Und ich möchte euch ermutigen, haltet fest an den Traditionen und an all dem, was man so macht, gell, dass man sich mit der Familie trifft und das Lieder feiert, singt und in die Mette geht. Ist alles gut, alles wichtig. Aber das Zentrum von Weihnachten ist Licht in die Finsternis. Das ist das, worum es geht. Und ich wünsche jeden Einzelnen von euch, dass ihr das mal erlebt. Da musst du nichts tun, du musst es nur an dir geschehen lassen. Lass das Licht in dein Herz hinein. Und es will, Gott sei Lob und Dank, es will durchbrechen. Es ist nicht so, dass quasi da nicht auch so von Gott her diese besondere Gnade ist zu Weihnachten, dass es durchbrechen will. Na, und das hat mich natürlich riesig aufgebaut. Also von 24. bis 25., eine kurze Spanne, hatte ich das Licht spürbar bei mir. Und dann vom 26. bis Ende Jänner wieder Dunkelheit. Also es war nur so ein kurzes Raus. Ja? Also ich war da noch nicht ganz durch den Prozess. Und dann kam der Ende Jänner und ich wurde zu einem Pfarrball eingeladen. Wieder durch den Freund, der mir dieses Zeugnis gegeben hat. Er hat wieder den gleichen Mechanismus, wie kriegt man mich, Musik. Er hat gesagt, hey, wir haben da so eine Mitternachtseinlage, da könntest du was singen. Na gut, bin ich dabei. Ja? Ich war noch nie auf einem Pfarrball, ja. Gehe ich dorthin, ich kenne dort niemanden, müsst ihr euch mich vorstellen, ich war damals also groß gewachsen, lange Haare, zerrissene Jeans, das ist ein richtiger Rocker, gehe dorthin, kenne dort niemanden und jetzt habe ich das leibhafte Erlebnis des Heimkommens des verlorenen Sohnes. Diese Schriftstelle des verlorenen Sohnes wird für mich Wirklichkeit an diesem Abend. Vom ersten Moment meines Daseins bin ich willkommen und angenommen worden, wie ich bin und in einer Weise, wie ich es auch später kaum mehr erfahren habe. Ich glaube aber, dass jeder Einzelne von uns diese Erfahrung braucht, des Heimkommens, des Angenommenseins. Und ich werde diesen Abend auch nie vergessen. Also da war wirklich so eine Annahme da. Das hat mich buchstäblich ausgehebelt und in den Himmel hinaufgezogen. Und dann war meiner Bekehrung quasi der letzte Pflock rausgenommen. Ja, jetzt konnte das Wasser der Gnade so richtig gut durchfließen. Von da an ging es bergauf. Dann war ich 2012 quasi gleich, Juni, Mai, Juni, war ich bei den Lorettos in Salzburg bei dem großen Pfingstfest. Das war auch ganz wichtig für mich, für meine Entwicklung. Gleich im September, Oktober haben mich die Schwestern der Jüngersuche zu einer Gebetsgruppe eingeladen, dann war ich in einer Gebetsgruppe, somit war das settled. Ich war quasi herausgefischt und Schuld war Gott sei Lob und Dank, die Mutter Gottes. Ja. Und dann bin ich über ein paar Jahre, dann habe ich dieses Paulus-Erlebnis gehabt, gell, also Paulus nach seiner Bekehrung, was lesen wir, ne? Also er ist 3 Jahre in der Wüste, also auch ich musste erst Christ sein lernen. Ich musste das erst alles wieder lernen, was es heißt, wirklich ein Christ zu sein. So habe ich in der Gemeinschaft immer mehr Aufgaben übernommen. Die haben mir Musikdienste zugespielt, also haben erkannt, okay, der kann musizieren, da werden wir was machen. Haben mich auf Einsätze mitgenommen und über ein paar Jahre habe ich dort mitgedient, bis dann auch quasi hier wieder eine Entscheidung sich langsam abzeichnete. So, jetzt muss ich auf die Uhr schauen, dass ich euch nicht überfordere. Seid ihr noch da, so halbwegs wach? Ja? Okay. Also ein paar Minuten. Ich mache jetzt quasi noch den Endspurt. Bin schon im Vorhof des Ordens, ja? Wenn man so will. Ja? Also ich bin schon mit der Gemeinschaft meiner zukünftigen, den Kalasantinern, in Kontakt, bin dort in Gebetsgruppen und ich stelle mir schon die Frage, wie wird es wohl mit mir weitergehen? Weil die Bekehrung hat natürlich wirklich in mir Dinge freigelegt, die halt vorher gar nicht da waren. Also auch diese Frage nach, hey, Herr, kann es sein, dass du mich vielleicht ganz möchtest? An sowas habe ich ja nie gedacht in meinem Leben. Das kam dann. Und über Jahre wurde das geprüft. Und dann, was auch noch für mich sehr, sehr wichtig war, weil ich eben die Erfahrung eben auch von gescheiterten Beziehungen habe, hat mir Gott noch einmal auch die Gelegenheit geschenkt. Ich durfte noch eine ganz liebe Freundschaft zu einer Kölnerin haben, die ganz in der Reinheit war. Also diese Beziehung war sehr, sehr schön. Wir haben uns am Anfang nur Briefe geschrieben. Also das war wirklich von Romantik getragen. Die Begegnungen waren wirklich sehr, sehr freundschaftlich und wertschätzend. Also da ist irrsinnig viel geheilt durch diese Beziehung, die ich da auch zu dieser jungen Frau da dann damals noch hatte, in der Zeit meiner Bekehrung. Sie selber war ja auch sehr gläubig und kam aus einer guten deutschen Familie in Köln, zu der ich bis heute Kontakt habe. Sie ist mittlerweile verheiratet und hat ein Kind, worüber ich mich sehr, sehr freue. Also das ist auch so die Pädagogik Gottes, möchte ich hier einfach erwähnen. Ja, also wenn wir es zulassen, dann heilt er nach und nach verschiedene Gebiete. Und ich war sehr dankbar, ich bin bis heute sehr dankbar, dass quasi hier auch die Heilung dieses Bereiches passiert ist. Also das ist natürlich immer nur ein prozesshaftes Geschehen. Gell? Also man trägt auch ich trage die Narben meiner Vergangenheit, man trägt die mit, aber Gott vergoldet die ja. Ja? Also er vergoldet die Wunden, das ist auch für euch, gell? Wenn man das alles Gott übergibt, er macht es heil. Du spürst zwar immer wieder den sogenannten Narbenschmerz, das kennt ihr wahrscheinlich, aber im Letzten weißt du bist durch. Du weißt, er hat dich schon gerettet. Du bist in ihm schon heil. Und das war für mich eben auch sehr, sehr wichtig, dass dieser Bereich der Beziehungen geheilt und angeschaut wird. Und in einer Zeit des Apostolates, ich habe mich dann für eine Prüfungszeit entschieden, dass ich sage, ich möchte noch einmal ganz klar prüfen, soll ich jetzt die Ganznachfolge machen oder nicht? Da habe ich mich dann zusammengesetzt mit ihr und habe gesagt, ich kann nur ganz ehrlich zu dir sein, wenn ich diese Frage geklärt habe. Und das Große war, dass sie zu dieser Liebe fähig war. Sie hat mich in Liebe, in großem Schmerz ziehen lassen. Und das war großartig. Das war gut für sie und gut für mich, denn so ist ohne viel Verletzung, konnte sich jeder entwickeln. Ich konnte diese Frage klären, sie konnte weiter auch schauen, wie wird es sich für sie entwickeln. Und zum Schluss dieses Jahres war für mich dann klar, ich möchte in den Orden der Kalasantiner eintreten. Das habe ich ihr dann auch so mitgeteilt. Und natürlich, ich glaube, sie war traurig, weil sie hätte sich noch gewünscht, dass man, glaube ich, beisammen bleibt. Aber sie hat es gut annehmen können. Und auch später, noch viele Jahre später, haben wir uns wieder getroffen und es war ein freundschaftliches Miteinander. Da war nichts von dieser Verletzung, die man sonst eben immer hat, wenn man so furchtbar auseinandergeht. Und das ist auch, würde ich sagen, in der heutigen Zeit ein großes, großes Zeugnis. Also es zahlt sich wirklich aus, in eine gute Beziehung, in eine reine Beziehung zu investieren, nichts zu überstürzen. Das müssen wir vor allem den jungen Leuten wirklich, wirklich weitersagen. Es ist auch, also ich glaube, man kann ihnen das auch schmackhaft machen. Man kann ihnen das auch wirklich erklären und kann sagen, hey, das ist echt spannend. Du musst nicht gleich alles nehmen, sondern lern mal den anderen kennen. Das ist wirklich eine spannende Zeit. Und dann eben bin ich bewusst in den Orden eingetreten und habe mich Schritt für Schritt eben weiter vorbereitet. Und dann im Noviziat ist dann auch diese Frage natürlich, gell, was wirst du werden? Und da hat sich halt auch sehr schön gezeigt, so dieser Wunsch, Priester zu werden. Und das Schöne ist, das ist ja keine Entscheidung, die man selbst trifft, sondern dass man Priester wird. Das wird ja sowohl von dir geprüft, als auch von der Gemeinschaft geprüft und von den Leuten eigentlich vom ganzen Volk Gottes, von der Kirche. Das finde ich auch so großartig. Also ich habe mich auf einen Prozess eingelassen. Das ist nicht meine Entscheidung nur. Ja, es ist, ich folge einem Ruf, ich folge einem Eindruck, aber prüfen tun wir alle gemeinsam. Und das finde ich auch so schön. Also wir können einander hier als große Helfer auch sein in die Berufung hinein. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht und Theologie studiert und durfte dann jetzt eben am 22. November letzten Jahres zum Priester geweiht werden. Und ja, also ich staune bis heute, dass es so ist, denn ich möchte noch einen letzten Satz mitgeben. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch eben in einer meiner ersten unglücklichen Beziehungen war, noch weit weg vom Glauben, gab es eine prophetische Aussage meines Vaters zu Weihnachten, also wieder Weihnachten, ja. Wir drei Burschen, mein großer Bruder, ich bin der Zweite und mein kleiner Bruder, standen um den Weihnachtsbaum. Mein Vater kommt dazu und sagt absolut unvorbereitet, ja Burschen, also ich darf mich auch freuen, wenn einer von euch Priester wird. Einfach so. Wir waren komplett unvorbereitet. Mich hat es richtig durchgerissen. Ich habe einen Schreck gehabt, also wirklich so ein Blitz durch mein Herz. Hoffentlich nicht ich. Na wirklich, da war eine Angst und Sorge da. Heute lache ich wirklich auch wie ihr drüber. Denke mir, unglaublich, wie kann man Angst haben vor diesem großen Geschenk, aber wenn man ihn nicht kennt, wenn du ihn nicht kennst, wenn du nicht weißt, wer er ist. Gell? Und meine Reserve war natürlich, kurz nachgedacht in der Paralyse, ha, ich habe eine Freundin, das wird nichts. Ja, denkste. Ist für Gott kein Problem. Wenn er wirklich dich zieht, dann wird er auch das mit den Beziehungen ordnen. Und im Letzten, das möchte ich auch noch groß machen, meine Lieben, es gibt keine und überhaupt keine Konkurrenz vor dem Sakrament der Ehe und dem Sakrament der Priesterweihe. Beide sind aufeinander hingeordnet, es ist beides gut. Über alles sprach der Herr, es ist sehr gut. Also das ist auch so wichtig, weil ich erfahre das auch selber oft bei anderen jungen Leuten so. Ich habe das jetzt erst vor kurzem bei jemandem erfahren und mich hat das schockiert. Ja? So ein erst 15, 16-jähriger junger Mann, der sich ernsthaft Gedanken macht, Priester zu werden und der da richtig so, weißt du, so ein bisschen skrupulant, so nicht weiß und denkt sich so um Gottes Willen, was ist besser, was ist schlechter. Ja? Dann habe ich wirklich einfach mal nur klar machen müssen, ganz, ganz klar, hey, raus aus diesem, was ist besser, was ist schlecht, es ist beides wunderschön. Es ist beides ein großes Geschenk und du darfst jetzt hinwachsen, darfst schauen, wofür hat Gott dich geschaffen, wirst du zu einer Ehe gerufen sein, dann wird das gut sein. Und wird Gott dich als Priester rufen, dann wird es auch gut sein. Also du hast eine Entscheidung zwischen gut und gut. Und nicht zwischen, um Gottes Willen, wenn ich das eine jetzt nicht nehme, dann ist alles vorbei. Das ist es nicht. Gott sei Lob und Dank. Es gibt so viele schöne Berufungen in der Kirche und ich preise den Herrn. Er hat für jeden von uns einen wunderbaren Plan. Amen.